Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Alp und Wallwitz. Mein Name ist Stefan Marold und ich freue mich, dass Sie auch bei der 158. Ausgabe dieses Podcasts dabei sind. Herzlich willkommen. In ein ausgewogenes Aktienportfolio gehören defensive Aktien. Und wenn Anleger an defensive Aktien denken, landen sie oft automatisch bei klassischen Konsumgüterherstellern. Lebensmittel, Getränke, Haushaltsprodukte. Schließlich braucht der Konsument das immer. So das Narrativ. Genau dieser Sektor spielt bei Alp und Wallwitz aktuell aber nur eine sehr untergeordnete Rolle. Warum ist das eigentlich so? Diese Frage und viele Punkte mehr möchte ich heute mit meinen zwei Gästen diskutieren. Und daher begrüße ich recht herzlich im Podcast unseren Chefvolkswirt Dr. Johannes Meyer. Hallo Johannes.
Hallo Stefan.
Und unseren Portfoliomanager des Feitraus Funds Schumpeter Aktien und ausgewiesenen Aktienexperten Ingo Kotzwara. Hallo Ingo.
Stefan, servus.
Johannes, mit dir möchte ich beginnen und einmal die aktuelle Lage rund um den Konsum einordnen. Werfen wir mal einen Blick in die drei großen Wirtschaftsregionen, USA, Europa und China. Was würdest du sagen? Wie ist die aktuelle Lage?
Ja, aus der Vogelperspektive hat sich das Konsumumfeld in den vergangenen Jahren tatsächlich verändert. Global hat das Konsumwachstumstempo sich verlangsamt von etwa 3% bis zur Corona-Krise beziehungsweise ins Jahr 2024 auf aktuell etwa 2%, also ein Drittel des Wachstums ist weggefallen in den letzten beiden Jahren. Und sehr interessant, diese Entwicklung sehen wir in allen drei großen Wirtschaftsräumen. Am prominentesten diskutiert ja immer der amerikanische Konsument. Hier hat sich das Konsumtempo stärker verlangsamt als die Wirtschaft insgesamt. Es gibt eine Reihe von Gründen dafür, von der Migrationspolitik von Herrn Trump beginnend natürlich, die sozusagen das Arbeitseinkommen der breiten Bevölkerung abgebremst hat, bis natürlich auch zur handelspolitischen Unsicherheit, den Zöllen, die Importe teurer machen. Das alles lastet auf dem US-Konsumenten. Wir haben ganz ähnliche Entwicklungen auch in China und in Europa. Allerdings die Ursachen sind etwas unterschiedlich. In China ist der Konsum deshalb langsamer unterwegs, weil die Haushalte nach wie vor unter dem Rückgang der Immobilienvermögen leiden. Sie halten ihre Sparquoten hoch, sparen also etwas mehr des verfügbaren Einkommens, um eben die Alterssicherung aufrechtzuerhalten. Und in Europa, das ist vielleicht so das größte Rätsel derzeit, laufen die verfügbaren Einkommen der Haushalte eigentlich ganz ordentlich für europäische Verhältnisse. Und dennoch geht der europäische Haushalt eben in die Ersparnis, legt mehr Geld zurück. Und da spielen sicherlich die Erfahrungen der Inflationsschübe der Vergangenheit eine Rolle. Man ist ja etwas vorsichtiger unterwegs. Und das ist so die Großwetterlage im Konsum insgesamt. Also er ist nicht zusammengebrochen, das ist auch nach vorne nicht zu erwarten. Aber der Konsum trägt eben nicht mehr den gleichen Anteil am wirtschaftlichen Wachstum in der Welt wie noch vielleicht in der Zeit bis zur Corona-Pandemie.
Okay, also ich schaue mal in Richtung Ingo. Wenn man das hört, dann macht es ja durchaus Sinn, aktuell Konsum eher unterzugewichten im Portfolio. Du als Portfolio-Manager hast sicherlich aber auch noch ein, zwei Gründe mehr, warum ihr aktuell diese Entscheidung getroffen habt.
Ja, der ganze Sektor hat es seit einigen Jahren wirklich schwer, muss man sagen. Früher hat man immer gesagt, das ist halt wirklich das stabile Schiff, weil die Leute müssen halt essen und konsumieren auch gerne natürlich, genießen das Leben. Aber gerade so das Klassische, also früher hat man immer gesagt, sie können sich die ganze Vermögensverwaltung sparen, kaufen sie einfach eine Nestle. Und das ist seit ein paar Jahren nicht mehr der Fall. Also einfach, weil die Inputpreise auch seit der Hochinflationsphase sehr gestiegen sind. Also was man auch immer wieder in der Presse liest, ist diese Kritik an den hohen Schokoladenpreisen zum Beispiel. Es ist aber auch einfach so, dass der Kakao-Inputkostenfaktor sich in den letzten zwei Jahren verdreifacht hat. So, und diese Verdreifachung natürlich von den Produktionskosten, die können dann diese Unternehmen nicht eins zu eins an den Endverbraucher weitergeben und sie werden so in der Mitte dann rausgesqueezed. Also wir sehen das in diesem Jahr, selbst von niedrigen Niveaus sind Aktien wie Unilever oder Reckitt Benckiser, die zweistellig verloren haben, die sind dann auch nochmal betroffen natürlich von den Handelsdisruptionen im Nahen Osten und so weiter. Es gibt Ausnahmen im Sektor und da kommt dann natürlich das Thema Stockpicking rein. Also sowas wie eine Coca-Cola ist sehr gut gelaufen, 25er KGV aktuell. Das sind dann Unternehmen, die es immer wieder schaffen, sich neu zu erfinden durch Innovation. Also eine Coca-Cola ist dann halt nicht nur das brausehaltige Getränk mit den 42 Zuckerstückchen pro Liter, ja, muss man sich mal vorstellen. Nein, die haben ja auch sowas wie Innocent Smoothies gekauft, 2013 schon. Und jetzt ganz neu, was ich jetzt in Vorbereitung zu einem Podcast gelernt hatte, was ich nicht vorher kannte, ist Fairlife. Das sind Protein- und Molke-Shakes, die in den USA sehr aktuell sind im Moment, also wo viel Werbung gemacht wird, das halt ins Müsli zu packen und so weiter. Und das gehört zu Coca-Cola und die machen damit 3 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr. So, vielleicht noch ein anderes Beispiel. Tabakindustrie, jahrelang nicht wirklich gut performt und war am Boden und die Preise gehen hoch und das Volumen geht zurück. Und die haben es ja auch die letzten Jahre tatsächlich geschafft, sich mit dem Vaporizern nochmal durch Innovation neu zu erfinden. Und sowas muss man dann ganz gezielt sich raussuchen. Aber man kann nicht einfach blind den ganzen Sektor kaufen, wie es vielleicht früher der Fall war.
Dann gebe ich noch mal eine Frage zurück, weil in der Anmoderation habe ich das ja mal schon mal kurz angesprochen. Ich meine, Getränke, Lebensmittel und so weiter, das müssen die Leute immer kaufen. Jetzt haben wir gerade gelernt, aber den ganzen Sektor zu kaufen, das macht keinen Sinn. Aber würdet ihr schon sagen, dass der Konsum an sich ein defensiver Sektor in der Portfoliotheorie ist und bleibt? Oder hat sich das grundlegend geändert?
Also ich glaube, im Grundsatz ist das nach wie vor gültig. Konsumtitel sind weniger zyklisch, weniger börsenabhängig als vieles andere. Mit einer Einschränkung, die aus meiner Sicht doch sehr wichtig ist, und das betrifft tatsächlich die amerikanischen Hersteller und Anbieter. Denn wenn man sich anschaut, der US-Konsum hat sich zum einen, das habe ich schon vorher gesagt, etwas verlangsamt im Tempo. Die Gründe sind viel diskutiert. Was vielleicht noch interessanter ist tatsächlich, ist die Finanzierung der Konsumausgaben in den USA. Denn die hat sich auch massiv verschoben. Wir haben uns das nochmal angeschaut. Man kann da ökonometrisch eine Konsumfunktion schätzen. Das heißt, man zerlegt einfach die Konsumausgaben, die die Haushalte jeden Monat, jedes Jahr tätigen, in die Finanzierungsquellen, die ihnen zur Verfügung stehen. Sprich also klassisches Lohneinkommen auf der einen Seite. Dann hat man natürlich immer auch die Möglichkeit, die Sparquote zu senken. Und man hat die Möglichkeit, Vermögen zu konsumieren. Also sprich von steigenden Kursen am Aktienmarkt oder auch von teureren Immobilienpreisen zu konsumieren. Das machen die Amerikaner ja periodisch immer mal wieder. Aber seit 2019, also eigentlich mit Beginn der Corona-Pandemie, hat sich das wirklich massiv verschoben. Und in den vergangenen 3 Jahren ist das gesamte Wachstum des US-Konsums aus den Finanzvermögen finanziert worden. Und das ist vielleicht noch ein weiterer Grund, warum amerikanische Konsumtitel oder vielleicht auch Konsumtitel insgesamt sich auch in der sozusagen Portfoliokonstruktion etwas verändert haben und nicht mehr in der Breite diese rein defensive Funktion übernehmen können, denn sie hängen jetzt tatsächlich etwas stärker an der Finanzmarktentwicklung selber. Und das ist, denke ich, eine interessante Verschiebung, die in vielen Portfolien vermutlich noch nicht so ganz sozusagen nachvollzogen worden ist.
Im schlimmsten Fall würdest du dir eine Autokorrelation reinholen, ja.
Eine Autokorrelation oder eben auch tatsächlich eine Korrelation zum großen Technologiesektor. Also genau die Korrelation, die der Konsum eigentlich erfüllen soll, also dann funktionieren, wenn eben andere hochbewertete Sektoren vielleicht etwas nachgeben. Ob der Konsum diese Funktion diesmal noch erfüllen kann, das ist etwas fraglich. Ich würde vermuten, das wird nicht mehr so gut funktionieren. Und das ist ja auch für uns einer der Gründe und Argumente, das Portfolio in der Breite etwas stärker zu diversifizieren und auch im defensiven Bereich wirklich genau darauf zu schauen, was ist noch defensiv und was hat sich vielleicht in der Struktur auch im Finanzmarkt verändert.
Also den Ball, Ingo, den hat dir der Johannes ja jetzt perfekt zugespielt. Dann beantworte uns doch mal die Frage, was ist denn eigentlich noch defensiv? Und wenn euch der Konsum wegbricht als Sektor oder zumindest zu teilen, was ist denn dann noch interessant oder wie gleicht man denn dieses Fehlen aus?
Ja, das Interessante ist dadurch, dass wir wirklich eine, man kann schon sagen, neue Marktstruktur seit 3 Jahren eigentlich haben. Also sehr stark Momentum getrieben. Ja, alles, was irgendwie mit KI zu tun hat, ist hui, alles andere ist fui gefühlt. Also die Hälfte der US-Performance zum Beispiel, Nasdaq ist aktuell plus 16% year-to-date, wird von 5 Aktien gemacht. Ja, und der Rest, der wird irgendwie so mitgezogen. Und das bietet natürlich als Stockpicker immer wieder auch Gelegenheiten. Also wir haben tatsächlich Werte, die im Moment sowas von unterbewertet sind, wobei das Geschäftsmodell halt in keinster Weise irgendwie von KI beeinflusst ist und sonst was. Und das ist da, wo wir schon nachschauen. Also wir haben ja generell über die letzten Monate mehr und mehr Softwareunternehmen, die dieses Jahr stark abgestraft wurden, mit dazugenommen. Konkretes Beispiel, vor 3 Wochen haben wir einen Nemetschek mit reingenommen. Auch ein Softwareunternehmen, eines der führenden Anbieter weltweit für Ingenieurs- und Architektursoftware, die wirklich von der Planung bis zur Durchführung und dann auch hinterher die Wartung übernehmen. Also gerade bei Großprojekten, wo wir in Deutschland das ein oder andere ja haben, was nicht so ganz innerhalb des Projektplans geklappt hat. Das ist genau da, wo diese Software eingesetzt wird. Und Traummargen, konstante Entwicklung, das ist auch ja, hängt am Bausektor, aber wir wissen ja, das ist eine Sonderkonjunktur über die nächsten Jahre im Prinzip. So, und das ist eine Aktie, die hat sich fast gedrittelt über die letzten 12 Monate, ohne wirklich konkrete unternehmensabhängige Nachrichten, sondern wirklich von diesem allgemeinen neuen Marktstruktur getrieben. So, und das sind Gelegenheiten, wo wir sagen, okay, defensiv, ja, auf jeden Fall aufgrund der Bewertung. Also hier haben wir wirklich Gelegenheiten, es ist teilweise spottbillig, was vom Markt völlig unterschätzt wird. Und auf Sicht von 1 bis 3 Jahren, es sind bestehende, erfolgreiche Unternehmen. Also das ist jetzt nicht, dass sie sich irgendwie beweisen müssen, sondern sie müssen einfach nur das weitermachen, was sie machen. Und dann wird der Markt, ich meine, wir haben ja Sachen wie aktuell SpaceX oder ein Bitcoin, der bei 120.000 war, jetzt bei 60.000, da spricht dann keiner mehr drüber. Also auch die Enttäuschung von diesen Highflyern wird kommen. Und dann wird man sich auch wieder auf die Werte besinnen. Konkretes Beispiel von heute Nacht. Wir haben ja im Balanced die PayPal mit drin seit einigen Monaten, wo wir auch gesagt haben, funktionierendes Geschäft, viel zu günstig bewertet. Gestern Schlusskurs bei 47 US-Dollar und heute Nacht kam das Übernahmeangebot vom Konkurrenten Stripe zu 60 US-Dollar. Unser Kollege Andreas Fitzner hat sich geärgert heute Morgen über die 60 Dollar, weil er hätte gern 120 gehabt. Aber man sieht schon, die Überlegungen, die wir da haben, sind wir nicht alleine mit am Markt.
Und vielleicht noch einen weiteren Sektor, den ich gerne ins Spiel bringen würde, das ist Pharma und Gesundheit. Aus meiner Erinnerung ist das ja durchaus auch als defensiv zu betrachten. Und auch hier finden wir sicherlich Werte. Oder ihr sprecht immer mal wieder von Unternehmen, die in Anführungszeichen am Boden liegen, ne? Also wo die Bewertungen wirklich sehr, sehr stark zurückgekommen sind. Hast du vielleicht da auch noch ein Beispiel für uns?
Ja gut, das prominenteste Beispiel ist ja die Novo Nordisk bei uns im Portfolio, die immer wieder auch erwähnt wird und diskutiert wird mit den Kunden, wo wir auch gesagt haben, also die ist runtergeprügelt werden da von 1.000 dänischen Kronen im Hoch vor 3 Jahren auf 300 oder unter 300 Kronen, ist völlig übertrieben, weil das ist ja ein wachsender Markt, wo sie im Oligopol positioniert sind, dieses Jahr als erste die Pille rausgebracht zum Abnehmen und. Also es läuft im Moment auch schon ganz gut, ehrlich gesagt. Ja, also seit dem Low haben wir da auch schon 30% plus gemacht dieses Jahr. Das sind einfach so Sachen, wo man sagt, okay, Übertreibung gibt es nach oben, aber auch nach unten.
Super, also vielen Dank für die vielen interessanten Titel und Informationen. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss nochmal einen Blick nach vorn werfen und auch an euch beide diese Frage richten. Johannes, was müsste denn passieren, damit klassische Konsumwerte wieder einen größeren Platz im Portfolio von Eib und Wallwitz einnehmen?
Na, ich denke, als allererstes müssen Wachstumsaussichten und Bewertungen in einem attraktiven Verhältnis stehen. Das ist fast eine Binsenweisheit. Das heißt, wenn die Titel günstig genug sind, dann ist auch die Attraktivität wieder da. Dann ist das Rückschlagspotenzial oder das zyklische Potenzial, worüber wir schon gesprochen haben, ja dann wieder begrenzt und die Korrelationen greifen dann besser. Auf volkswirtschaftlicher Ebene, wenn man in die USA schaut, wäre mir natürlich deutlich wohler, wenn der Konsum wieder stärker von den klassischen Treibern, also vor allem von der Lohn- und Einkommensentwicklung getrieben ist, weil dadurch dann die Anfälligkeit auf Rücksetzer, auf zyklische Schwächen viel, viel geringer ist. Die Einkommen- und die Lohnentwicklung ist eben viel weniger betroffen in einer klassischen Rezession als die Finanzvermögen. Die stürzen ja klassischerweise sehr deutlich ab. Die Lohn- und Einkommensentwicklung wird vom Staat immer durch Stabilisatoren gehalten. Arbeitslosenversicherung ist ein ganz entscheidender Faktor, auch in den USA. Deshalb läuft der Konsum dann besser. Also je mehr Lohn- und Einkommendominanz, desto stabiler ist das Ganze. Mit Blick nach vorne, worum man sollte nicht nur in die USA schauen, sondern auch den Blick nach Asien richten. Da wird zurzeit sehr viel über die Konsumschwäche diskutiert. Wir haben gerade heute Morgen die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal und die Juni-Zahlen zum chinesischen Konsum gesehen, die tatsächlich jetzt etwas besser ausgefallen sind als befürchtet. Das heißt also, der chinesische Konsument ist noch so ein bisschen in der Rezession, in der Krise. Aber nach vorne gehend sehen die Aussichten doch aus meiner Sicht etwas besser aus. Und da spielt interessanterweise die Währung eine wichtige Rolle, denn der Renminbi, die chinesische Währung, wertet ja schrittweise auf und dadurch verschiebt sich die Kaufkraft auf der Welt von West nach Ost. Das heißt, der chinesische Konsument wird für Konsumgüterhersteller in aller Welt perspektivisch wichtiger werden. Da sehen die Perspektiven vielleicht nicht so schlecht aus, wie das heute vielfach berichtet wird. Und das ist dann sozusagen ein zweiter positiver Hoffnungsschimmer nach vorne gehend, dass der chinesische Konsument oder Asien insgesamt eben in der Konsumdynamik durchaus Potenzial hat. Und das kann den ganzen Sektor dann wieder nach vorne bringen. Und das wäre so eine makroökonomische Weichenstellung, die sehr, sehr wichtig wäre.
Ingo, und bei dir weiß ich, der Sektor Konsum, der ist bei dir natürlich auch im Blickfeld. Aus deiner Sicht, wann würdest du hier wieder zugreifen?
Ja, das Konsumentenvertrauen lässt sich eigentlich auf die Börse und die Marktteilnehmer übertragen. Also sobald mal die Stimmung gegenüber dem Konsum positiver wird und wir nicht über Massenentlassungen bei Volkswagen und schlechtes Wachstum in China und Konflikte Nahost, sondern die Leute sagen, boah, ich freue mich dieses Jahr auf den Urlaub und jetzt will ich mal schöne Geschenke zu Weihnachten kaufen und. Und dann habe ich auch Angebot und Nachfrage an der Börse. Ja, und warum war eine Nestle historisch immer mit einem 25er KGV bewertet und ist jetzt mit einem 15er? Im Endeffekt kann man Argumente hunderte links und rechts pro und contra auflisten am Ende des Tages. Angebot und Nachfrage.
Und die hunderte Argumente machen wir dann eventuell im nächsten Podcast. Deswegen jetzt zum Schluss noch unsere beliebte Kategorie Ungefiltert.
Ungefiltert.
Und ihr zwei, ich habe mir eine Frage überlegt an euch beide und bin sehr, sehr auf eure Antworten gespannt. Es gibt ja immer jede Menge Börsenweisheiten und schlaue Sprüche so rund um den Kapitalmarkt. Ich würde gerne mal von euch wissen, welcher Börsenspruch verursacht bei euch wirklich jedes Mal ein Augenrollen?
Johannes, du darfst.
Naja, es gibt natürlich viele Börsenweisheiten. Ich auf der volkswirtschaftlichen Seite schaue gerne auch mal auf makroökonomische Weisheiten, die so von sich gegeben werden. Und da ist vielleicht eine der prominentesten dieser Ausspruch, dass jedes Angebot sich seine Nachfrage sucht oder findet. Da würde ich dann da auch tatsächlich ein Fragezeichen dahinter machen. Das ist schon eine sehr einfache Sichtweise auf volkswirtschaftliche Zusammenhänge. Das unterschätzt so ein bisschen die Bedeutung des Konsumenten, des Nachfrager, dessen Präferenzen am Ende natürlich von vielen Unternehmen abgefragt werden, geprüft werden und dann in ein entsprechendes Angebot umgesetzt werden. Also es sollte für Firmen nicht darum gehen, einfach nur zu produzieren, irgendwelche Güter und Dienstleistungen herzustellen, die dann schon die Nachfrage finden werden, sondern man sollte sich schon tatsächlich viel mit den potenziellen Käufern beschäftigen. Denn nur so kommt am Ende ein Warenangebot heraus und ein Dienstleistungsangebot, was uns auch wirklich nicht nur im Bruttoinlandsprodukt etwas hilft, sondern vielleicht sogar etwas glücklicher macht.
Ja, lustig, dass du auch eine Weisheit hast, die ein Runzeln hervorruft, weil ich habe auch bei mir direkt der erste Spruch, wer hochspringen will, muss vorher in die Knie gehen. Ja, es gibt aber genug Unternehmen und Aktien, die halt in die Knie gehen und sich dabei einen Hexenschuss holen und nie wieder springen. Ja. Ich finde aber viel schöner von Costolani. Ich bin ja großer, mit Costolani fing meine Börsenbegeisterung an, der gesagt hat, der Börsianer ist Berufsoptimist und in dem Zusammenhang, wenn die Börse gut läuft, dann sollst du Kaviar essen und wenn die Börse schlecht läuft, dann sollst du erst recht Kaviar essen. So, und das ist immer, finde ich, so diese Philosophie, klar ist Börse und Geld wichtig und wir nehmen unseren Job sehr ernst. Aber am Ende des Tages geht es doch darum, dass wir ein gutes Leben haben und das sollten wir nie vergessen.
Super, das sind die perfekten Schlussworte für heute. Ich danke dir, lieber Ingo, lieber Johannes, für eure Zeit. Vielen Dank für das Gespräch und die Informationen und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Dabeisein. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder zu unserem Podcast ein und bis dahin investieren Sie intelligent. Auf Wiederhören.
Alles Gute, Wiederhören.
Alles Gute.